Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Ja, herzlich willkommen beim Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste. Ja, mit mir Daniel Friedrich und wir haben ein wenig was umgestellt. Zukünftig lade ich mir jetzt interessante Kolleginnen und Kollegen ein und diskutieren mit ihnen über aktuelle, aber auch manchmal über Themen aus der Vergangenheit und der Frage, was können wir da gemeinsam daraus lernen. Heute wollen wir ein bisschen weiter zurückgucken, nämlich auf einen wichtigen Arbeitskampf, der hier an der Küste geführt worden ist, ganz konkret in Bremen. Und wir haben uns eingeladen, Dieter Reinken. Dieter, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, bin gern gekommen.
Dieter und ich kennen uns schon länger, weil Dieter hat mal bei der IG Metall in Bremen gearbeitet, als letztes als erster Bevollmächtigter, als Geschäftsführer der IG Metall in Bremen. Aber ursprünglich hat er mal auf der Hütte gelernt, damals hieß das noch Klöckner.
Nicht ganz, ich habe nicht auf der Hütte gelernt, aber ich habe lange auf der Hütte gearbeitet.
Und warst dann da Betriebsrat und bist dann auch Leiter der IG Metall Vertrauensleute geworden.
Das auch, ja.
Irgendwann in die IG Metall rübergewechselt und hauptamtlich.
1990 in die IG Metall gewechselt, hauptamtlich geworden.
Das ist Dieter und Dieter interessiert sich aber auch nicht nur für das Aktuelle, sondern auch für die historischen Ereignisse der IG Metall und du hast uns etwas mitgebracht, nämlich eine Streikauseinandersetzung, die 1953 in Bremen, aber nicht nur in Bremen ganz aktuell war. Vielleicht kannst du mal sagen, was damals in Bremen die Situation war.
Ja, ich bin anlässlich eines Artikels, den ich für den Weserkurier geschrieben habe, über den 75. Tag der Wiedergründung der IG Metall. Das war in 46, Frühjahr 46, bin ich ein bisschen darauf gestoßen, dass man sich mit der Frühgeschichte der 50er Jahre mal ein bisschen beschäftigen muss und der unmittelbaren Nachkriegszeit davor. Und dann bin ich eben auf diesen einen großen Arbeitskampf gestoßen, der von April bis Juni 1953 für die Werften im Unterwesergebiet stattfand. Also die Werften in Bremerhaven und in Bremen. Und habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Frage, wie wurde das eigentlich öffentlich wahrgenommen? Was war da so die Presseberichterstattung drüber? Was gibt es an internen Unterlagen in der IG Metall darüber? Und wie wurde das möglicherweise auch sozusagen politisch kommentiert? In dem Zusammenhang hatte ich einen Artikel gefunden in einer Bremer linken sozialwissenschaftlichen Zeitschrift. Der erschien mir irgendwie nicht so besonders aussagekräftig, weil der so ein bisschen das Modell bedient hat. Es gibt eine kämpferische Basis und eine Gewerkschaftsbürokratie, die die Leute irgendwie zurückhält vom großen Sieg. Da habe ich mich auf den Weg gemacht, mal zu gucken, was eigentlich in den Archiven zu finden ist, auch gerade an internen Auseinandersetzungen, Einschätzungen über die Art und Weise, wie so ein Arbeitskampf geführt wird. Und das war so der Anstoß für mich.
Dann lass uns mal zurückgehen nach 1953. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es knapp 14.000 Beschäftigte, die auf den Werften gearbeitet haben in Bremen und Bremerhaven. Und es ging um die Frage mehr Geld.
Es ging um die Frage mehr Geld. Damals wurde festgestellt, oder ein wesentliches Argument war, die Hamburger verdienen 5 Pfennig mehr, die Hamburger Werftarbeiter. Es gab kein einheitliches Tarifgebiet für die Küste wie heute, sondern es gab einen Tarifvertrag für die Werfte, nur für die Werften des Unterwesergebiets, in dem auch die meisten der Werften organisiert waren. Und die Forderung war einfach schlicht mehr Geld. Wir wollen jetzt mehr Geld sehen.
War ja auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Werften, nachdem sie wieder produzieren durften, boomten auch.
Ja, das war so eine sozusagen in sich widersprüchliche Situation, weil die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat 51 gesagt, das muss man sich heute mal vorstellen, eine Lohnerhöhung zur Verbesserung der Lebenssituation sind nicht mehr möglich. Weitere Lohnerhöhungen in der Metallindustrie gefährden sozusagen die Zukunft des Landes und unserer Kultur. Und die Werften wiederum hatten aufgrund der Beschlüsse, die gemeinsam mit den Alliierten getroffen worden sind, dass Schiffneubau im Handelsschiffbau auch im großen Umfang wieder möglich ist, volle Auftragsbücher. Die Hamburger hatten volle Auftragsbücher und die Bremer und Bremerhavener auch. Alle großen Werften haben mit Aufträgen um sich geschmissen und die Werftarbeiter haben natürlich das gewusst, dass die Auftragsbücher voll sind und viele Argumente auch dafür gefunden, zu sagen, dass die 8 Pfennig, die wir fordern, die Veränderung auch der Akkordbedingungen, die Erhöhung der Ausbildungsvergütung und alles, was dazu gehört, ist gerechtfertigt. Und wenn die Arbeitgeber sich weigern, gehen wir im Zweifel auch in den Arbeitskampf.
Das war dann auch so. Man hat dann am 24. April den Streik begonnen. Die Mannschaft stand, die Werften waren zu, die Kolleginnen und Kollegen waren nicht mit Streikbrechern oder sonstiges bedroht, sondern konnten das alles abwehren. Aber dann haben die Arbeitgeber reagiert und haben zu einem Mittel gegriffen, was wir ja als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter radikal ablehnen und was damals ja auch noch sehr extrem war, nämlich das Thema Aussperrung. Was ist da passiert?
Es gab erfolglose Verhandlungen, es gab den Beschluss, den Streik an dem Samstag beginnen zu lassen. Um 10 Uhr hat man die Betriebe verlassen und in der darauffolgenden Woche, unmittelbar war ja dann der 1. Mai und unmittelbar vor dem 1. Mai, haben die Arbeitgeber verkündet, alle 14.000 Beschäftigten auszusperren. Punkt.
Aussperren heißt, egal ob du streikst oder nicht, du darfst nicht aufs Werfsgelände kommen, der Betrieb ist geschlossen. Aber damals war es das noch, es war das Ende des Arbeitsverhältnisses.
Es war die Suspendierung des Arbeitsverhältnisses. Das heißt, das Wiederanfangen nach einem Streikende war nicht selbstverständlich. Es musste aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich neu verhandelt werden. Es musste sozusagen ein Teil des Verhandlungsergebnisses sein, dass alle Leute unter Wahrung ihrer alten Besitzstände beim Arbeitgeber wieder anfangen. Und das war dieser Umgang mit Aussperrung seitens der Arbeitgeber, seitens des Kapitals, war natürlich etwas, was sie in der Weimarer Republik vor 1933 gelernt hatten und ja häufig auch angewandt haben. Wir sagen ja auch nicht zu Unrecht, dass diese Zuspitzung der sozialen Verhältnisse ein Teil des Niedergangs der Weimarer Republik war. Und sie knüpfen eben im Jahre 1953, also 20 Jahre nach 1933, an diese ihre sozialpolitischen Erfahrungen wieder an, die Arbeitgeber. Das hat insbesondere nochmal für Empörung gesorgt. Einerseits, andererseits entnehme ich so zumindest in IG Metall Streiknachrichten, dass es auch eine gewisse Gelassenheit gab, weil die Leute gesagt haben, naja, was wollen die denn? Die Auftragsbücher sind voll. Mit wem wollen sie denn dann die Schiffe bauen? Aber klar, jeder, der ausgesperrt ist, muss danach wieder anfangen können.
Also erstmal die Situation, du musst es im Tarifabschluss regeln, dass wieder wirklich alle auch ihre alten Besitzstände mitkriegen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Aber kurzum, wir haben auch gesagt, Leute, so viel zu tun, die werden schon Leute brauchen. Also von daher nicht ganz so hektisch, wie man sich das vielleicht jetzt von heute an vorstellt. Aber es hat auch dann in der Bremer Bevölkerung, Gesellschaft auch zu großen Solidarität geführt.
Ja, es gab eine große Solidarität mit den Streikenden. Da hat die IG Metall aber auch zu beigetragen. Es ist klar, dass so ein Streik mit 14.000 Beschäftigten im Bremerhaven sehr stark auch in die Familien hineingeht. Ich habe in so einer Notiz von Otto Brenner, die er anlässlich einer Besprechung mit Vertrauensleuten mal angefertigt hat, so eine Diskussionsnotiz war es wahrscheinlich.
Lass mal kurz sagen, Otto Brenner ist einer der längsten ersten Vorsitzenden der IG Metall gewesen und zu dem Zeitpunkt war er Vorsitzender der IG Metall, beziehungsweise es war ja parallel zwei Vorsitzende. Also der Vorsitzende der IG Metall war damals in so einer Besprechung und hat dann Folgendes aufgeschrieben.
Da habe ich gefunden, dass er notiert hat, Karl Wastel, Doppelpunkt, mit den Frauen steht und fällt der Streik. Karl Wastel war damals Sekretär der IG Metall in Bremen-Nord, auch ein alter kämpferischer Kollege. Und diese Bemerkung von Karl Wastel, die Otto Brenner sich da notiert, die zeigt natürlich so ein bisschen, wie damals auch die Gemengelage war. Es ist ja keine Situation, wo alle ganz viel Kohle auf der hohen Kante hatten, sondern es musste auch darum gekämpft werden, dass man die Familien bei Laune hält, dass man soziale Unterstützung, dass man Lebensmittel organisiert und ähnliches. Deswegen hatte damals der Vorstand der IG Metall zum Beispiel als eine Form von Sonderunterstützung Lebensmittelgutscheine ausgegeben. Die wurden dann bei den örtlichen Lebensmittelhändlern in den Arbeitervierteln, wo die Werftarbeiter wohnten damals noch, oder auch beim Konsum gegen Brot, gegen Lebensmittel, gegen alles Mögliche eingetauscht. Es gibt auch die Erzählung, dass insbesondere der Konsum sich bei den Preisen zurückgehalten hat. Also auch diese Strukturen haben dazu beigetragen, dass man eben Solidarität organisieren konnte und dass man Unterstützung organisieren konnte.
Ja, weil man muss ja sagen, man kriegt von der IG Metall dann Streikgeld, aber das ist natürlich nicht 1:1 Ersatz für das, was man sonst vom Arbeitgeber bekommt. Und deswegen ist natürlich der Druck auf die Familien, den Streik auch gemeinsam durchzustehen, enorm. Und diese Hilfen waren dann dafür da zu sagen, okay, wir gucken auch, dass jetzt kein Druck aus der privaten Situation kommt, dass der Streik sozusagen riskiert wird. Aber es gab ja auch Solidaritätsfeste, es gab auch Kaffee und Kuchen. Für die Damen und für die Kinder wurde viel gemacht. Also es war schon breite Solidarität, die man versucht hat, auch gemeinsam IG Metall, Politik, Gesellschaft zu organisieren, damit der Streik steht.
Ja, das ging relativ schnell schon nach Beginn des Streiks los, dass die IG Metall klugerweise erkannt hat. Man muss eben diese Auseinandersetzung so führen, dass sie in den Stadtteilen, in den Familien getragen wird. Es gab diese materiellen Unterstützung neben dem Streikgeld, was ja obligatorisch und selbstverständlich ist, eben nochmal Sonderunterstützung, diese Lebensmittelgeschichten und dann wurde aber auch gesagt, wir müssen in den Bereich der Kultur, wir machen Familienfeste. Es gibt ein schönes Foto, wie eben ein Familienfest gegenüber der AG Weser auf dem Langenauer Höft, also am Strand, am Weserstrand gefeiert wird. Es gab für 5, 6, 7 Kinos in Bremen und im Bremerhaven gab es Vorführungen zeitgenössischer populärer Filme als kostenlose Vorstellung für die Familien der Streikenden, Tanzveranstaltungen, alles das hat die IG Metall relativ früh erkannt, dass man das mit bedienen muss und dass man darüber Solidarität herstellen muss.
Jetzt sagtest du ja eben, es gab auch Auseinandersetzungen in dem, sag mal, in der Arbeiterklasse. Und damals war ja auch noch sehr stark, ich sag mal, Politik. Es gab verschiedene Parteien, die auch Betriebsgruppen hatten. Es gab auch Menschen, die viel politischer als Gewerkschafter und Gewerkschafter unterwegs waren, als wir das heute so vielleicht noch kennen. Wie ist da die Linie gewesen?
Ich würde vielleicht vorab mal sagen, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass dieser Streik, wie auch andere, der 51er in Hessen und dann der 53er in Bayern, die großen Flächenstreiks, natürlich alle auch noch so waren, dass die IG Metall erstmal wieder lernen musste, Flächenstreiks zu führen. Das hatte sie ja vor 33 zuletzt gemacht als Deutscher Metallarbeiterverband. Und die Leute, die das organisiert hatten und die das mitgemacht haben, waren nicht mehr da. Es waren neue, überwiegend ja auch neue Menschen, die sich in diesen Auseinandersetzungen bewegt haben. Und das Neuorganisieren von Arbeitskämpfen passiert zu einer Zeit, wo es eben auch in der Arbeiterklasse große Enttäuschungen darüber gibt, dass das, was man an Reform, an Veränderungsvorstellungen mitgenommen hat aus der Niederlage des Faschismus, dass das alles nicht kommt. Man, im Grunde genommen scheitert man ja Anfang der 50er mit den großen Neuordnungsvorstellungen. Keiner redet mehr von Sozialisierung. Das Betriebsverfassungsgesetz macht die Spaltung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften sozusagen im strukturellen Bereich ein bisschen fest. Das Mitbestimmungsvorhaben beschränkt sich auf die Montanindustrie und lässt sich nicht weiter fortsetzen. Das Tarifvertragsgesetz kommt dann irgendwann. Also mit all diesen Enttäuschungen, mit diesen mehr oder weniger politischen Niederlagen muss man umgehen. Und das tun die politischen Kräfte in der Arbeiterbewegung durchaus unterschiedlich. Die KPD gehört natürlich zu den linken Kritikern und sagt, es liegt alles nur sozusagen an Sozialdemokratie und an reformistischen Gewerkschaften. Die KPD hat 53 gerade die Betriebsratswahlen auf der AG Weser gewonnen.
Sag nochmal kurz, was die AG Weser.
Die AG Weser war sozusagen die große Vorzeigewerft in Bremen. Da gab es die AG Weser und es gab den Bremer Vulkan und noch ein halbes Dutzend kleinere Werften. Aber die AG Weser war ja schon in der Nazi-Zeit oder schon zu Kaiserszeiten die Vorzeigewerft überhaupt in Bremen, in dem auch schon damals bei der Revolution 1919 entscheidende Weichen gestellt worden sind für die Bremer Räterepublik und ähnliches. Also eine sehr stark politisierte Belegschaft traditionell. Dort hatte die KPD gerade 53 unmittelbar vor dem Streik die Betriebsratswahlen gewonnen. Der Betriebsrat konnte sich aber noch nicht konstituieren, weil die Mannschaft ja ausgesperrt war. Und die KPD hatte direkt vor der AG Weser in der Lindenhofstraße ihre Bezirksleitung. Und von dort aus wurde sozusagen sehr intensiv auch die Streikführung der IG Metall kritisiert. Das wurde begleitet nochmal dadurch, dass die KPD-Fraktion in der Bürgerschaft einen Antrag eingebracht hat, die bremische Bürgerschaft möge mit Haushaltsmitteln die Streikenden unterstützen, was natürlich von allen anderen Parteien abgelehnt wurde. Aber das war eine sehr konfrontative Situation, weil die KPD immer versucht hat, der IG Metall nachzuweisen, dass sie die Streikführung nicht ordentlich, nicht kämpferisch genug macht, dass sie sozusagen zurückweicht. Sie hat die IG Metall Streikleitung als Streikbruchleitung öffentlich in ihren Flugblättern bezeichnet. Das waren sozusagen zugespitzte Situationen zwischen SPD-organisierten, SPD-orientierten Arbeitern und Gewerkschaftern und KPD-orientierten Arbeitern und Gewerkschaftern, die auch zum Teil so ein bisschen im Verhalten der IG Metall auch Futter gefunden haben. Es war erst nach einer Woche Streik, hat die IG Metall ist daran gedacht, regelmäßige Streiknachrichten rauszugeben. Was machen wir heute, glaube ich, abtäglich, ab dem ersten Tag?
Ja, meistens vorm Streik
schon. Meistens vorm Streik schon. Und es war damals zum Beispiel auch so, dass es eine zentrale und eine örtliche Streikleitung, klar, wie heute auch, aber es gab keine betrieblichen Streikleitungen. Das heißt, die örtliche Streikleitung, in der dann auch noch der ehemalige, gerade abgewählte Betriebsratsvorsitzende AG Weser saß, die örtliche Streikleitung hat alle Entscheidungen getroffen und war immer ein bisschen weit weg von den Betrieben. Das war sozusagen, ich glaube, dass eine der Lehre solcher Streiks eben auch war, dass man das betrieblich sehr eng ansiedeln muss, wie man einen Streik organisiert und führt. Das waren Konflikte, die sehr zugespitzt waren, die natürlich, da muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, stattfinden wenige Wochen vor dem 17. Juni 1953 und dem, was dann in Ost-Berlin und in den Städten Ostdeutschlands passiert, wo man sozusagen auch eine sehr konfrontative Zuspitzung in der Arbeiterschaft hat, zwischen denjenigen, die sagen wir zum SPD-Flügel neigen und denjenigen, die eben sozusagen zur KPD neigen. Das war für den Streik, also die, was ich darüber gefunden habe, ist eher so, dass das von der öffentlichen Wahrnehmung deutlich höher eingeschätzt wird als von der realen Bedeutung in den Betrieben.
Aber das heißt schon, der Streik ist sehr lokal und es ist eigentlich eine Auseinandersetzung um mehr Geld und jemand will nicht mehr Geld geben, andere fordern mehr, was wir heute auch noch haben, aber damals in einer geopolitischen Lage, die immer noch in Ost und West war, mit der Frage, wo sortiere ich mich auch politisch als Arbeiter, Funktionär maßgeblich hin, aber auch die Frage natürlich, noch nicht mal 10 Jahre nach dem Krieg, die Situation ist, die Menschen brauchen mehr, sie wollen mehr und die Wirtschaft fängt langsam dieses Wirtschaftswunder an, auch zu spüren, wenn die Werften wieder arbeiten dürfen. Wie ist es denn ausgegangen am Ende des Tages?
Ja, es hat vieler Verhandlungen bedurft. Es gab dann irgendwann Mitte Mai eine Situation, wo sich so allmählich das Materiell sortiert hat, wo aber die Frage der Wiedereinstellung oder wie man der Weiterbeschäftigung der Ausgesperrten eine zentrale Rolle gespielt hat. Die Arbeitgeber hatten sich dann auf einen Vorschlag wohl positioniert, dass sie sagen 80%. werden sofort wieder eingestellt und die anderen, da entscheidet man in 5-6 Wochen dann darüber, wie man es macht, auch mit unter Hinzuziehung der Betriebsparteien. Da musste die IG Metall natürlich sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Es gibt von uns nur ein Ergebnis, wenn im Ergebnis drin steht, alle fangen wieder an, zu alten Rechten. Es gab Vermittlungsversuche seitens des Arbeitssenators. Der Bürgermeister Willem Kaisen hatte damals den Arbeitssenator van Heukelum, auch SPD, beauftragt, in den Verhandlungen zu vermitteln. Das hat er auch schon am Anfang versucht. Das kam aber zu keinem Ergebnis. Auch in den weiteren Verhandlungen saß er immer mit am Tisch oder versuchte dann zu vermitteln als Vertreter des Senats. Darüber findet man allerdings auch wenig in den Protokollen des Senats. Und das endet dann Anfang Juni in einem Ergebnis. 5 Pfennig anstatt der geforderten 8 und Wiedereinstellung aller Beschäftigten in einem Zeitraum von, ich glaube, 5-6 Tagen oder 8 Tagen nach Arbeitskampfende. Also aber klar, alle werden wieder eingestellt, nur der Zeitpunkt, zu dem sie wieder anfangen, wird etwas je nach betrieblicher Situation geschoben. Das war dann das Ergebnis.
Und die Reaktion der Mannschaft war?
Ja, das fand ich persönlich nicht ungewöhnlich. Das haben natürlich die Kritiker von links und auch die Kritiker von rechts haben sozusagen gesagt, das bestätigt ja das, was wir immer schon gesagt haben. Es gab eine leichte Mehrheit, ich glaube 63-64% oder so, gegen das Ergebnis oder 59%, müsste ich selber nochmal nachgucken gleich. Gegen das Ergebnis. 75% müssen ja nach unserer Satzung sein für die Weiterführung des Arbeitskampfes. Es hat also nicht für eine Weiterführung des Arbeitskampfes gereicht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Ergebnis, dass die Zustimmung zu diesem Ergebnis 53 deutlich besser war als die Zustimmung zum Ergebnis 1974, also beim nächsten Streik, bei dem die Werften auch dabei waren. Es ist auch durchaus eingestanden worden vom damaligen Bezirksleiter, vom Kollegen Bohnsack, dass man eben die Erwartungen, die man hatte, im Ergebnis nicht abbilden kann und dass er auch Verständnis dafür hat, wenn man den eben sagt, das finden wir aber nicht gut, da stimmen wir nicht zu, aber eine Mehrheit für eine Weiterführung des Streiks reichte nicht, was eben dann auch zeigt, dass es ja auch richtig ist, ich glaube ja, dass es richtig ist, dies an die 75% zu binden.
Vielleicht muss man das an der Stelle nochmal sagen, wenn wir in so einer Streikauseinandersetzung sind, dann fragen wir die Kollegen, seid ihr bereit für das, was wir fordern, in den Streik zu gehen? Und dann müssen mindestens 75% sagen, ja, ich bin bereit, dann kann der Streik beginnen. Also das ist die sogenannte Urabstimmung. Und nach dem Ergebnis wird nochmal gefragt, ob man jetzt mit dem Ergebnis einverstanden sind. Und da müssen ja mindestens sozusagen auch wieder 75% erreicht werden, die nicht einverstanden wäre, weil das ja die Basis wäre, den Streik fortzusetzen. Weil es gibt ja nur entweder Annahme und Ende des Streiks oder Ablehnung und weiter streiken. Und wir wollen nicht alle historischen Daten jetzt verarbeiten, aber auch 1956, 57, der große Streik für die Lohnfortzahlung, gab es mehrere Urabstimmungen, wo das Ergebnis so heftig abgelehnt worden ist und damit auch weiter gestreikt wurde. Aber zurück nach Bremen, also es gab keine Akzeptanz, aber es war nicht ausreichend genug, den Streik fortzusetzen. Man hat nicht alles erreicht und man hat nach vorne raus dann gesagt, okay, was sind die Schlüsse dann für die Gewerkschaftsarbeit, für die IG Metall?
Man hat 45% Zustimmung zum Ergebnis gehabt und 54% Ablehnung. Das war etwas, was durchaus nicht unüblich ist bei der Urabstimmung nach Verhandlungsergebnis. Wie gesagt, es war 74, war es deutlich anders. Da hatten wir eine viel höhere Ablehnung des Ergebnisses. Man findet über die Einschätzung des Streiks, über die Lehren relativ wenig. Ich habe mich mal ein bisschen durch die Protokolle der Vorstandssitzungen gearbeitet, die danach gewesen sind.
Vorstand der IG Metall.
Vorstand der IG Metall. Und Otto Brenner sagte, von dem findet man in der Juni-Sitzung dann oder Juli-Sitzung 53 die Bemerkung, dass es auch nicht geht, dass wir nochmal einen Streik mit nur einem Teil der Werften machen, sondern dass man eben dafür sorgen muss, dass es, wenn eine Tarifstruktur gibt, die alle Werften unter Norddeutschlands oder Deutschlands unter einen Hut bringt. Der Kollege Wörle weist in der entsprechenden Vorstandssitzung sehr deutlich darauf hin, dass diese Dimension von materieller Unterstützung, also wie gesagt, Streikgeld sowieso, aber darüber hinaus noch 2 große Sonderunterstützungen und nochmal die Lebensmittelgutscheine und Kultur und alles Mögliche, dass das so auch nicht wieder geht, weil das die IG Metall kostenmäßig überfordert. Das ist, weist der Tippsong natürlich noch sehr deutlich darauf hin, dass die Frage der Beitragsehrlichkeit, die bei einigen Betrieben, das kann man schon in den Vertrauensleute-Sitzungsprotokollen nachlesen, ja auch nicht so richtig hoch war, geklärt sein muss. Also weist auch das Problem der materiellen Belastung der IG Metall durch solche Arbeitskämpfe hin, was sozusagen für Frage von Streikstruktur, Streiktaktik überlegt wurde, entzieht sich zumindest, was ich gesehen habe, den Protokollen. Das habe ich sehr bedauert, weil ich eigentlich mehr darüber wissen wollte, wie das eigentlich intern diskutiert wird. Aber das sind sicherlich oft doch dann Gespräche, die nicht protokolliert werden, die man unter 4-6-8 Augen führt und dann irgendwie weiß. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, wie gesagt, 6 Wochen Flächenstreik mit all dem, was an organisatorischem Aufwand auch dazu gehört, von der Erfassung der Streikenden bis zur Auszahlung des Streikgeldes, hat, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrung auch für den 56er-Streik gebracht. Johann Reiners war damals Kassierer der Verwaltungsstelle Bremen. Von dem habe ich im Keller der IG Metall eine umfangreiche Dokumentation auch seines Schriftwechsels mit dem Vorstand der IG Metall gefunden, wie man denn sowas organisiert, wie man das am besten macht mit dem Abstempeln, mit den Streikposten, mit dem Auszahlen des Streikgelds und. Von daher, das fließt dann ein in Kassierertagungen, die, glaube ich, auch in der Vorbereitung des Bayernstreiks, 53 so ein bisschen, aber vor allen Dingen auch des 56er-Streiks in Schleswig-Holstein eine Rolle gespielt
haben. Also 53 war auch eine ähnliche Situation in Bayern. Da muss man sagen, da hat der Streik am Ende des Tages nicht gestanden. Wir haben ja hier an der Weser erlebt, dass das Diktat von der BDA, Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber, durchbrochen werden konnte. In Bayern ist uns das so nicht gelungen. Und da war ja auch eine lange Zeit, wo man gesagt hat, boah, kann man hier nochmal streiken? Erst in den 90ern hat man da wirklich sich wieder getraut, auch in Bayern einen richtig großen Flächenstreik zu machen. In der Weser war es anscheinend nicht so hart, was sozusagen die Zerrüttung angeht, weil man ja schon, hast du ja auch eben gesagt, 74 schon auch wieder gestreikt hatte. Und ich glaube, es ist schon so, wie du auch sagst, ist jetzt nicht immer unmittelbar die Folge dessen, aber wenn ich auf Arbeitskampf von heute gucke, wir als Bezirksleitung sind ja zuständig, die Anträge im Vorstand zu stellen und den Streik auch mit den Geschäftsstellen vor Ort gemeinsam durchzuführen, haben wir aber schon viele Sachen, wo ich heute sage, okay, da sind wir besser. Also diese Frage, du hast die Kommunikation angesagt, klar, das waren damals auch ganz andere Verhältnisse heute von Social Media und eigene Kanäle, was nicht nur junge Menschen machen können, sondern auch alle. Das ist ja etwas, was damals unvorstellbar war, eigene Informationskanäle zu machen. Aber auch diese Frage, ne, wie können wir Streikversammlungen machen, wie können wir die Menschen auch breiter einbinden, Solidarität, sind alles Sachen, die heute eher zum Standard gehören.
Ja, das ist, glaube ich, eine der Lehren, auch die in diesem und in weiteren Streiks entwickelt wurden, ne, dass man eben solche Dinge machen muss, dass man eben einen Streik ohne eine ganz breit angelegte Information gegenüber den Mitgliedern, gegenüber den Streikenden nicht machen kann, dass man die Familien einbeziehen muss, dass man das Thema Kultur mit auf dem Zettel hat, dass man das Thema Materielles auch nicht völlig ausblendet, weil natürlich auch selbst bei einem gut zahlenden Beitragszahler ist das Streikgeld immer weniger als das, was man hätte, wenn man arbeiten würde. All diese Fragen muss man auf dem Zettel haben und da haben dieser Streik und andere wahrscheinlich ein bisschen mit dazu beigetragen, dass man das gelernt hat. Wie gesagt, es ist einer der Streiks, bei dem man gelernt hat. In Bayern haben wir gelernt, dass das so gar nicht geht. 1953 haben wir ja nicht nur den Streik abbrechen müssen, weil wir im Grunde genommen, ja, weil der Streik zusammengebrochen ist, ähnlich wie Anfang des Jahrtausends damals im Osten, wo wir ihn haben abbrechen müssen. Und 1953 hat bis 1994 gedauert, bis die Scharte in Bayern von 1953 ausgewetzt werden konnte, dann allerdings mit einem grandiosen Sieg.
Ja, manchmal ist das so, selbst wenn es nicht gut gelaufen ist, wenn man in dem Moment es eher als Niederlage einsieht oder als gescheitert, die Frage ist, welche Schlüsse zieht man da draus, um nach vorne raus besser zu werden und für die Zukunft zu lernen. Und aktueller ist das ja denn je. Wir sind ja gerade beim Windkraftanlagenhersteller Vestas wieder in der Auseinandersetzung. Auch da ging es um das Thema Willkür. Der Arbeitgeber hat sich ja geweigert, überhaupt mit der IG Metall über einen Tarifvertrag zu reden. Und wir haben 73 Tage gestreikt, um überhaupt in die Verhandlungen zu kommen. Und ganz anders als das, was ich mir heute das Bild, was AG Weser, Vulkan gesprochen, wo du sagst, da ist die Werft, da gibt es also 2-4 große Tore, wo man reingeht, wo man rausgeht, die muss man zumachen. Der Vestas-Streik ist ja über mehrere Servicestützpunkte in ganz Deutschland verteilt. Da arbeiten 4, 5, manchmal 10, 12 Leute. Das heißt, der Streik heutzutage, Streikversammlungen finden nicht vom Tor statt, sondern finden digital statt. Und das, was du eben sagtest bei der Frage, ich muss ja irgendwo mich auch registrieren, dass ich streike, damit ich mein Streikgeld kriege, machen wir in Online-Versammlungen per QR-Code. Also so weit treibt sich das dann manchmal in den letzten 70 Jahren. Aktuell ist aber die IG Metall, die Beschäftigten müssen in der Lage sein, wenn der Arbeitgeber willkürlich sich verweigert und nicht mit uns gute Lösungen machen kann oder sich komplett verweigert, dass man dann streikfähig ist. Und deswegen ist der Blick zurück auch immer ein bisschen auf die Frage, was können wir heute daraus lernen? Und ich denke, Dieter, wir sehen uns demnächst wieder, auch in diesem Podcast. Also wir sehen uns, ihr hört uns vielleicht, weil es waren ja schon ein paar Daten angesprochen, die ja sich jetzt jähren in der nächsten Zeit. Der 74er-Streik ist angesprochen. Wir haben 84 die Auseinandersetzung, die 35-Stunden-Woche. Auch da hat Bremen eine wichtige Rolle gehabt. Und wenn wir dich so ein bisschen als unseren Geschichtsgast bei unserem Podcast, beim Küstentalk einladen dürfen, dann würde ich mich freuen.
Ich würde mich freuen, wenn die heutige Generation von Gewerkschaftsfunktionären, die Jungen, sozusagen die Jungen und die Jüngeren, wenn die auch den Blick auf diese Ereignisse immer ein wenig hätten. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit immer wieder sagt, seht her, das haben wir als IG Metall geschaffen, in unterschiedlichen Etappen, zu unterschiedlichen Zeiten. Es war nie selbstverständlich, es war immer ein Akt von Kampf. Und ob man heute bei Vestas unter ganz anderen Bedingungen was bewegt oder damals 53, wir stützen uns in dem, was wir heute machen, auf dem, was vorher war. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer ein bisschen im Auge hat.
Absolut. Und wie gesagt, das Habe ich als Bestätigung der Einladung verstanden. Wir kommen auf dich zu und wenn es euch interessiert hat, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne dazu sagen wollt oder uns generell Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail und ich freue mich auf den nächsten Küstentalk. Bis dann. Tschüss.